Sind wir jetzt live? Wir sind live. Ja, das ist Guten Morgen Radio Forthausen. An alle Urlauber, die im Stau stehen oder auch nicht. So wie Stefan und Anke jetzt vielleicht. Ich kann nur sagen, schnallt euch an, die Predigt geht jetzt los. Genau, und damit grüßen wir natürlich auch die Urlauber, die jetzt gerade unterwegs sind. Habe ich dem Stefan versprochen, dass ich ihn heute Morgen mal grüße übers Radio. habe ich mir ausgedacht. Das Vaterunser, das ist immer noch unser Thema. Es geht immer noch um Gebet. Wir sind im März, wir haben im Januar angefangen, wir wollen noch bis Juni weitermachen. Und ich weiß nicht, was das Thema Gebet mit euch so macht. Bei mir macht's einiges. Das Vaterunser, was war nochmal die Stoßrichtung? Wir haben in der einleitenden Predigt Anfang Januar, da habe ich erklärt, dass dieses Vaterunser sowas ist wie das Credo, das Glaubensbekenntnis Jesu. Ich habe gesagt, es ist wie eine Art Wind of Change, ein Wind, der Veränderung bringt. Es ist sein Programm für sein Reich, dessen König Jesus ist. Und die Struktur dieses Gebets, die habe ich auf der Folie mitgebracht, die können wir schon mal reinmachen, Matthias. Diese Struktur, die macht klar, der Vater steht zuerst im Fokus. Dann geht es um den Nächsten, aber insgesamt geht es bei diesem Gebet um das Reich Gottes. Also da steckt drin, liebe Gott, liebe den Nächsten. Da steckt aber auch drin, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und nach seiner Herrlichkeit, und das kam so ein bisschen auch in diesem Text aus Lukas 12, wo Jesus das so gesagt hat. Also der erste Teil des Gebets richtet sich vertikal auf Gott nach oben. Es geht um seinen Ruf, es geht um sein Reich, es geht um seinen Willen, es geht einfach um ihn. Und der zweite Teil des Gebets, das ist dann mehr so die horizontale Ebene, da geht's um uns, um den Nächsten, um das Wir, um das Miteinander. Alles in dem Teil ist auf den Nächsten ausgerichtet. Und wenn man dieses Gebet so gründlich studiert, wie ich das gerade tue, dann ist das kein Wunder, dass Jesus möchte, dass wir dieses Gebet tatsächlich beten. Das Gebet, das für ihn programmatisch ist, dass wir das verinnerlichen und das so machen, wie das im ersten Jahrhundert im Grunde genommen auch üblich wurde. Und wie man das in den ersten Gemeinden getan hat und darüber hinaus bis heute ist dieses Gebet ja Bestandteil des Gebetslebens vieler Christen, vieler Kirchen. Dein Wille geschehe und du hast das einleitend sehr schön gesagt, man kann auch da über so viele Dinge sprechen, das ist unglaublich, was dieses Thema Wille Gottes an sich auch hergibt. Aber ich selber habe viele Predigten gehört und viele Predigten auch, glaube ich, schon gehalten, wo ich über alle möglichen Verse gesprochen habe, in denen zitiert wird, was der Wille Gottes ist. Und zwei, die mir immer sofort einfallen, ist, es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, und die sollen wir suchen, ohne die wird niemand Gott sehen und so weiter. Oder das andere, es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gar keine Frage. Das sind ganz klare, richtige Aussagen über den Willen Gottes. Aber im Vater unser geht es Jesus ganz explizit um diesen Willen Gottes in Kombination mit dem Reich, für dessen Kommen wir beten sollen. Darum geht's Jesus. Es geht um dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Hier geht's Jesus um Gott. Er macht klar, wir beten nicht zum Selbstzweck, sondern wir beten zum Gottzweck. Es geht nicht in erster Linie um uns, nicht um meinen Willen, sondern um seinen Willen. Nicht um meine Ziele, sondern um Gottes Ziele. Es geht nicht um meine Sicht. Es geht nicht um meine Meinung, meine Werte, sondern es geht tatsächlich um Gottes Meinung, Werte, Sicht. Und zwar ganz exklusiv. Darum geht's. Und das Thema Wille Gottes in diesem Zusammenhang ist geistlich herausfordernd. Deshalb habe ich auch gesagt in meiner Einleitung für die Autobahn, schnallt euch an. Weil wenn wir das ernst nehmen und wenn wir das an uns heranlassen, dann kann das tatsächlich zu Entscheidungen führen, die unser Leben entweder positiv oder aber negativ auch beeinflussen, weil letztendlich geht's bei dieser Frage des Willens Gottes mit Blick auf dieses Reich, in dem wir leben, um die Frage, wer sitzt eigentlich auf dem Thron? Wer sitzt auf dem Thron unseres eigenen Lebens auch? Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann ist das ein ziemlich riskantes Gebet. Und alles, was Jesus gesagt hat, so in den vielen Predigten, die er gehalten hat, und auch im Vaterunser, vieles läuft, und deshalb habe ich auch diesen Text aus Lukas 12 lesen lassen, vieles von dem läuft ganz diametral dem entgegen, was man Hedonismus nennt. Diese Philosophie, die sehr alt ist auch schon. Paulus schreibt dazu im Grunde genommen ein Stück auch was in Epheser 4. Aber Hedonismus, was ist das? Das ist die antike philosophische Lehre, die das höchste ethische Prinzip im Streben nach Sinneslust und nach Sinnesgenuss oder nach Genuss überhaupt versteht. Das private Glück liegt demnach in der dauerhaften Erfüllung individueller, physischer und auch psychischer Lust. Das ist Hedonismus. Und da kommt man immer mal wieder dran vorbei, wenn man Artikel liest. Und das klingt im Grunde genommen erstmal gut. Allerdings endet das oft in der Sucht, weil man sprichwörtlich gesehen den Hals nicht vollkriegt. Das ist das, was Hedonismus macht. Wir kriegen den Hals nicht voll. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Das, was wir suchen, bläst vor allen Dingen auch immer wieder unser Ego auf. Und man denkt vor allen Dingen immer nur zuerst an sich, an das Selbst, an meinen Spaß. Darum geht's bei diesem Thema. Und dein Wille geschehe, ist dann eigentlich das Beste, was passieren kann für uns als Christen. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, weil wir wissen, dass das, was Gott für uns will, auch wirklich etwas ist, was uns gut tut. Aber wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann wird das, was passiert und was Gott von uns möchte, nicht immer nur Spaß machen. Das ist einfach die Realität. Und trotzdem möchte Jesus, dass wir so beten, dass seine Herrschaft in unser Leben kommt und dass wir Entscheidungen treffen, die nicht unserem Selbstwillen entsprechen, sondern die dem Gottwillen entsprechen, die seiner Herrschaft gerecht werden. Weil der Punkt beim Hedonismus, und viele von uns Christen leben, ohne dass sie es merken, genauso wie viele Menschen in der Welt auf der Suche nach Glück, tun sie alles Mögliche, um ihre Wünsche und Sehnsüchte zu befriedigen. Und dabei geht's nicht nur um Süchte wie Sex oder Pornografie oder Alkohol, sondern wir versuchen das auch mit anderen Dingen zu tun. Sei es, dass wir uns irgendwelche Güter kaufen, von denen wir uns erhoffen, dass sie uns glücklich machen, oder unser eigenes Haus und unser Hab und Gut oder was auch immer. Es gibt viele, viele Dinge, die in unserem Leben so diese Stellung bekommen können, die eigentlich Gott hat. Und die Befriedigung unserer eigenen Bedürfnisse als Menschen, aber wie gesagt, auch wir Christen sind da nicht von ausgenommen, diese Befriedigung der Bedürfnisse ist die Ultra-Priorität des Lebens der meisten Menschen geworden. Wir wollen unsere Bedürfnisse befriedigen. Darum geht's uns hauptsächlich. Ich habe ein Zitat mitgebracht aus einem Buch, das ich gerade lese, von Dallas Willard. Habe ich, glaube ich, dabei, genau. Das ist die natürliche Steigerung auf der Flucht vor Gott. Der Drang zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse führt zu einem Leben ohne Grenzen, in dem nichts verboten ist, solange man durchkommt. Warum wird ersetzt mit warum nicht? Am Ende zeigt sich, dass die Sinne nie befriedigt werden können. Es gibt keine Grenze. Hingabe an die Sinne tötet aber die Gefühle ab. Und was übrig bleibt, ist der gnadenlose Drang, das verzweifelte Bedürfnis, einfach zu fühlen, irgendetwas zu fühlen. dieser Versuch oder ja, sich Befriedigung zu verschaffen, glaube ich, passiert auch bei vielen von uns Christen, weil wir nicht mehr so recht glauben können, dass das, was Jesus gesagt hat, indem er gesagt hat, ich bin gekommen, dass ihr das Leben und volle Genüge habt, dass wir das einfach irgendwo manchmal nicht richtig glauben. Und deshalb suchen wir an anderen Stellen. Und eine Predigt, wenn man die schreibt, schreibt man ja immer zuerst für sich selber. Also es ist ja nicht nur etwas, was man anderen sagt, sondern es ist was, was einen selber betrifft. Und die Frage ist, wenn wir merken, dass wir das tun, was sagt Gott dann? Und ich glaube, dass Gott dann sagt, dein Wille geschehe. Wenn wir versuchen, Hedonismus zu leben, was heute leichter ist, als es jemals vorher war, dann wird Gott sagen, okay, dann versuch dein Glück darin zu finden, indem du es finden willst, weil er uns die Freiheit lässt. Er lässt uns die Freiheit, alles das haben zu wollen oder zu kaufen, was wir kaufen wollen, kein Problem. Wenn wir uns davon versprechen, dass es uns glücklich macht, müssen wir es halt versuchen. Und wir tun das. Wir haben auch bei den meisten Dingen natürlich kein schlechtes Gewissen, müssen wir vielleicht auch nicht immer haben. Aber wir Christen ticken da manchmal auch ein bisschen, auch da wieder ein bisschen dualistisch, indem wir hingehen, na ja, guck mal, ich gebe ja 10% von allem, was mir gehört, das gebe ich ja dem Herrn. Und die anderen 90%, die habe ich mir doch erarbeitet, die habe ich doch verdient. Damit kann ich doch machen, was ich will. Mich hat das total nachdenklich gemacht, als ich die Predigt vorbereitet habe. Ich habe eine Viertelstunde da gesessen und habe mich gefragt, was machst du mit dem, was du hast? Was ist das für dich? Was macht das mit deinem Leben? Und ich dachte so, nächste Woche geht es ja ums tägliche Brot. Ich dachte so, unser tägliches Brot gib uns heute, bete, wer es braucht. Ich hab's. Und ich habe mehr als das. Dein Wille geschehe. Was wäre, wenn es uns wirklich ernst damit wäre? Wenn es uns wirklich ernst damit wäre, wie sähe unser Leben, das der Welt und das der Gemeinden aus? Dein Wille geschehe. Was wäre, wenn wir wirklich glauben würden, dass es sowas gibt, für das es sich zu leben lohnt und das über dieses Ich bin Christ und komme in den Himmel hinausgeht? Was, wenn es was gibt, was noch lohnender ist? Und was wäre, wenn es wirklich etwas gäbe, das größer ist als unser Wille, erfüllender als unsere hedonistischen Ziele, die eigenen Versuche, Glück im Leben zu finden? Was wäre, wenn es mehr gäbe als das? Die 100-Euro-Frage, was genau wäre das? Und die Antwort ist stinklangweilig, aber sie ist es. Was das wäre, wäre, dass sich die Herrschaft Christi in unserem Leben, dass die voll zur Geltung kommt. Dass sein Wille in unserem Leben passiert. Das ist das, was uns wirklich erfüllen würde. Und das würde nicht nur uns verändern, sondern es würde die ganze Welt verändern um uns her. Und dieses Vaterunser, das wir beten, über das wir reden, wenn Jesus das will, dass wir beten, dein Wille geschehe auf Erden, so wie das im Himmel längst schon der Fall ist, dann beten wir eigentlich genau das, dass dieses Reich des Himmels, dieses Reich Christi, das in Jesus angebrochen ist, dass dieses Reich, zu dem uns Jesus eingeladen hat und wo wir bewusst die Entscheidung getroffen haben, in dieses Reich zu kommen, dass dieses Reich etwas mit uns macht. Dass es uns dahin führt, dass wir vielleicht auch manchmal Buße tun, dass wir umdenken oder da, wo wir vielleicht keine Christen sind, ja, uns diesem Reich anschließen, uns taufen lassen, das Zeichen verbindlicher Zugehörigkeit zu diesem Reich. Und Jesu Ziel mit diesem Reich war ja nicht nur, dass wir irgendwann rufen können, glücklich rufen können, okay, jetzt ist alles gut, die Zukunft ist gesichert, ich komme in den Himmel. Sondern dieses Reich war eine Einladung, etwas zu tun, etwas verbindlich mitzuarbeiten, damit sich sein Ziel, sein Wille mit diesem Reich, damit der passiert und damit sich dieses Reich ausbreitet. Deshalb hat er seine Jünger, bevor er zum Himmel aufgefahren ist, beauftragt, dass genau das, dass sie das nie aus dem Auge verlieren, dass dieses Reich Gottes, das er begründet hat, dass sich das ausbreitet. Und das war am Anfang ganz, ganz stark der Fall. Sein Wille ist, uns persönlich erstmal heil zu machen, damit wir gemeinsam in dieser Neuschöpfung des Reiches Gottes, die an Ostern angebrochen ist, dass wir in dieser Neuschöpfung des Reiches Gottes, dass wir mitarbeiten und dass wir diesen Wunsch haben, das heil zu machen, was im Leben der Menschen, die uns umgeben, kaputt ist. Das ist das, was Jesus will. Wenn er diese Welt durchdringen will mit diesem Reich, dann will er das tun, was er damals selber getan hat in den 3 Jahren seines Dienstes. Er geht auf die Kaputten zu. Er geht auf die Verlorenen zu. Er geht auf die Nutten zu. Er geht auf die Steuerhinterzieher zu. Und er macht ihr Leben heil. Ohne Ausnahme. Das ist das, was er sich wünscht, dass wir tun. Und diese Einladung Jesu, der Eintritt in das Reich, das habe ich auch auf der Folie dabei, der Eintritt ins Reich des Königs ist die Einladung, unter das sanfte und leichte Joch Jesu zu kommen. Es ist die Einladung, unter diesem Joch im und für sein Reich an der Seite Jesu zu ackern, zu gärtnern, zu pflanzen, zu bauen, zu gestalten und uns zu multiplizieren, dieses Reich auszudehnen, weil es das ist, was für Erfüllung sorgt. Und wer sich diesem Joch verweigert, der wird die Auswirkung von Erquickung, die wir in der Jochgemeinschaft mit Jesus erleben können, die wird er nie erleben. Wir können hedonistische Ziele verfolgen noch und nöcher, aber wirkliche Erfüllung erleben wir in der Jochgemeinschaft mit Jesus. Und er wird dann auch als Christ versuchen, eben, wenn er sich diesem Joch verweigert, in der miserablen Qualität von allem, was Hedonismus ist, versuchen, sein Glück zu finden. Er wird sich permanent quälen müssen, mehr Glück zu finden. Und wenn er glaubt, er hat es gefunden und er hat sich was gekauft und hat sich was geleistet, dann muss wieder ein neues Projekt her, weil wir einfach nie satt werden, weil uns das nicht reicht. Und als Jesus Christus am Kreuz zum König wurde und 3 Tage später mit diesem Kracher der Auferstehung dieses Reich begründet hat, in das wir eingeladen sind, diese Neuschöpfung, was er eingeläutet hat, damit das, was an Eden kaputt gegangen ist, dass das wieder neu wird. Da hat er uns auch eingeladen, selber diese Neuschöpfung zu werden. Und wenn wir Christen sind und irgendwann die Entscheidung getroffen haben oder auch reingewachsen sind, aber eigentlich heute überzeugt sind, wir gehören zu Jesus, dann sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Gleiche, was mit diesem Reich Gottes passiert, ist in unserem Leben schon passiert. Und warum ist es da passiert? Damit wir das leben in diesem Reich, das Jesus Christus begründet hat, als er auferstand. Und eigentlich müsste uns diese unfassbare Liebe dieses Mannes, der ans Kreuz gegangen ist, um das möglich zu machen, der ans Kreuz gegangen ist, damit wir überhaupt in den Genuss kommen, unter dieses Joch zu kommen und an seiner Seite zu schwitzen. Dafür ist er ans Kreuz gegangen und hat geblutet. Und wenn wir Erquickung wollen, wenn wir Erfüllung wollen im Leben, dann können wir uns vieles kaufen oder leisten, aber es wird auf Dauer nicht erfüllen. Vielleicht ist euch das zu theoretisch, zu abstrakt, keine Ahnung, vielleicht löst das nicht mal ein Kribbeln aus, ist auch okay. Aber ich dachte mir dann so, stellen wir uns doch mal vor, wir wären Adam und Eva, nur eben ohne Bauchnabel, ist klar. Stellen wir uns vor, Gott setzt uns in diesen Garten in Eden und sagt, bitte kümmere dich, Gärtner, herrsche, multipliziere dich, fülle die Erde, gestalte. Wie cool wäre das? Wie cool wäre das, wenn Gott uns bitten würde, diesen Platz einzunehmen? Wenn er uns bitten würde, den auszufüllen mit Leidenschaft und Liebe, vor allen Dingen auch Liebe zu ihm, dem Schöpfer. Ich glaube, du würdest zustimmen und ich würde auch zustimmen, diesen Platz auszufüllen, schon allein deshalb, weil wir das Ergebnis kennen, wenn man das Angebot ablehnt. Wir wissen, was daraus wird, aus Eden und aus dieser Welt, wenn wir dieses Angebot Gottes ablehnen. Und als entschiedener Christ haben wir genau diese Einladung akzeptiert. Deshalb sind wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung und arbeiten genau nicht an Eden, weil Eden ist nicht mehr da, aber wir sind in diesem Königreich, das an Ostern vor 2000 Jahren inauguriert wurde. Da sind wir mittendrin. Und das ist Gottes Wiederherstellung von Eden oder der Prozess dahin. Und du bist mittendrin in diesem Garten der Neuschöpfung dieses Königreichs und dieser Königsherrschaft. Das ist nicht nur ein König, der toll anzugucken ist, sondern das ist ein König, der den Anspruch hat, in unserem Leben auch zu herrschen. Ich mag Wiederholungen, deshalb nochmal den Text von letzter Woche aus 1. Petrus. Und auch ihr, als lebendige Steine, erbaut euch zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ich könnte in diesem Text baden, der ist so cool. Und ich sagte letzte Woche auch in dem Zusammenhang, dass dieses, was auf den ersten Seiten der Bibel steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dass das wichtig ist, weil die Autoren der Bibel wollen, dass wir verstehen, dass Himmel und Erde immer überlappen, dass Gottes Realität und unsere Realität immer überlappen. Und Eden, das, was damals passiert ist, das war die Blaupause für das, was später die Stiftshütte und der Tempel darstellten, nämlich, dass Gottes Welt mit unserer Welt verbunden war. Und was packt man als letztes in einen Tempel? Schon mal drüber nachgedacht? Als letztes, wenn alles fertig ist, packt man feierlich das ins Allerheiligste, was für Gottes Gegenwart steht, was für seinen Glanz und für seine Herrlichkeit steht. Das packt man dann rein. Was hat Gott als letztes in Eden reingepackt? Den Mensch. Du und ich, wir sind diese Ikone, zu Deutsch, dieses gottgeweihte Abbild. Eden ist die Ikone in Eden ist der Mann und die Männin, der Mann und die Frau, wir sind das. Und wir sollten Gott verherrlichen, wir sollten Gott reflektieren, wir sollten Gottes Lob vermehren, wir sollen Priester sein an diesem Übergang von Himmel und Erde, um Menschen einzuladen, das zu erleben, was wir erleben, in den Genuss der Herrlichkeit Gottes zu kommen. Das ist die Idee. Das ist unser Job. Eden ist kaputt gegangen, aber die Idee von Eden, die lebt weiter. Die ist nicht kaputt, sondern dafür hat diese Inauguration an Ostern stattgefunden. Und deshalb betet Jesus und möchte, dass wir beten, dein Wille geschehe. Auf Erden genauso wie in diesem Himmel, wo das schon längst der Fall ist. Du und ich, wir sind Ikone, wir sind neue Kreaturen, hineingesetzt in diese Welt, in dieses Reich Gottes, auch in dem wir jetzt schon leben, um Gott in dieser Welt erlebbar und erfahrbar zu machen. Dafür sind wir da. Darum geht's. Und leider vergessen wir das oft. Und wir müssen erinnert werden, was der Grund ist, warum wir von Neuem geboren wurden, warum wir neue Kreaturen sind. Und interessant, dass du in der Einleitung Römer 12 zitiert hast. Römer 12, da steht: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch also nicht länger nach den Maßstäben dieser hedonistischen Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilt oder beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir können hier sitzen, wir können sagen, dass wir glauben, wir können sagen, dass wir Christen sind, dass wir entschieden sind, wir können auch sagen, dass wir Gott lieben, das ist alles kein Problem. Aber Paulus fordert uns auf, dass sich unser Glaube und unser Reden in unserem Leben zeigt. Das ist nun mal Fakt. Und da geht es nicht darum, dass ich jemand sein will, der moralisiert. Aber was Paulus sagt, auch in diesen Versen, das klingt nun mal nach Arbeit und nach Schweiß. Das ist so. Und er wusste, Paulus wusste, dass das Kreuz, an dem Jesus Christus starb, dass das ein Werkzeug war für Tod, für Blut, für Sterben, für Qual. Aber dieses Kreuz wurde zur Grundlage dafür, dass wir eingeladen werden konnten, dieses Werkzeug Joch an der Seite Jesu zu genießen. Das ist der springende Punkt. Das Joch ohne das Kreuz macht keinen Sinn, aber Jesus lädt uns ein in die Jochgemeinschaft, um mit ihm gemeinsam zu schwitzen, zu arbeiten, zu leben. Und im Gegensatz zum Hedonismus bietet das echte Erquickung. Das ist krass, ne? Aber das ist das, was die Bibel sagt. Und die Frage ist, warum muss man das immer wieder sagen? Warum müssen wir das immer wieder sagen? Der Sven und ich, wir haben uns neulich mal unterhalten, genau, der Sven. Und der Sven hat gesagt, was ist das Gegenteil von Liebe? Und man würde neigen zu sagen Hass. Und er sagte dann, aber das ist es nicht, sondern die Antwort ist Gleichgültigkeit. Und ich dachte, das trifft's. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Aber es gibt noch was, was neben der Gleichgültigkeit ein Problem für uns Christen ist, immer wieder mal. Wir sterben nicht gerne. Das ist einfach so. Wer stirbt schon gerne? Wir wollen den Himmel und wir wollen Erfüllung, aber wir wollen das oft ohne den Preis von Hingabe. Und wir kommen immer mehr dahin und auch die ganze Entwicklung der Kirchengeschichte hat immer mehr dazu geführt, dass man Christsein als etwas versteht, wo wir einfach nur genießen, wo wir in der Position sind zu hören, wo Leute sind, die Zeremonienmeister sind, wie ein Pastor oder was auch immer, und wo vieles ja einfach nur noch Genuss geworden ist auch. Aber ohne den Preis von Hingabe und Heiligung wird das nichts. Ja, Jesus ist auch unser Freund. Ich will nicht sagen unser Kumpel, aber er ist unser Freund. Das stimmt. Aber dieser Freund Jesus, der ist für uns ans Kreuz gegangen. Der ist gestorben, damit wir leben können. Und er wünscht sich, dass wir unserem Ego sterben und für ihn leben. Das ist das, was er sich wünscht. Und dieses Reich Gottes bietet dem die Fülle, der bereit ist, diesem Willen, dem eigenen Willen zu sterben und für Christus zu leben, für den König zu leben und den Willen des Königs zu tun. Das ist die Herausforderung, wenn wir reden über dein Wille geschehe, wenn wir beten, dein Wille geschehe. Das kann man sagen, aber was bedeutet das für uns. Und wir werden bei dem Versuch, die ganze Welt gewinnen zu wollen, wir werden scheitern. Wir werden das Leben nicht gewinnen, weil das geht nur mit der Bereitschaft zu sterben. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich habe es auf Folie. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, sprach Jesus dreimal. Und dann ging er ans Kreuz und starb. Das ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Das ist Hingabe. Und warum will Paulus, dass wir umdenken? Weil diese Liebe, die Jesus Christus ans Kreuz getrieben hat, die eigentliche Motivation ist. Wir können in den Gottesdienst gehen, wir können alles Mögliche machen, wir können Herr, Herr sagen, aber wenn wir dabei nicht auch sagen wollen, dein Wille geschehe, dann sind das leere Worte. Dein Wille geschehe. Wir beten vielleicht den König an in tollen Liedern wie heute Morgen und wir können das singen, ohne zu sagen oder zu denken, dein Wille geschehe. Egal, ob wir reden über Sexualethik und die Art und Weise, wie wir mit unserem Körper umgehen oder die Frage, wie wir mit unserem Geld, mit unserer Zeit, mit unserem Besitz umgehen, ganz egal. Dein Wille geschehe, muss sich auf alle Bereiche unseres Lebens auswirken. Nochmal, das Kreuz, an das Jesus ging, ist das Instrument des Todes, das Werkzeug des Todes, des Sterbens, des Schmerzens, des Bluts. Aber es ist die Einladung, unter das Joch zu kommen, als das erfüllende Werkzeug seines Dienstes. Das eine ist das Zeichen der Liebe Jesu und das andere ist das Zeichen unserer Hingabe, aber auf der anderen Seite auch das Zeichen, mit dem Jesus uns signalisiert, da ist Erfüllung zu finden. Und wenn wir nur von dem einen Werkzeug reden und wir reden viel vom Kreuz, ohne das andere zu schätzen, dieses Joch, dann werden wir nicht überleben. Die Gemeinde hier nicht und viele andere Gemeinden werden auch nicht überleben. Und ich bin überzeugt, dass vieles von der Müdigkeit und der Kraftlosigkeit, die wir manchmal als Christen empfinden, oder auch von der Gleichgültigkeit in unserem Leben, das würde sich vom Acker machen, wenn wir verstehen würden, wie cool es ist, mit Jesus zu arbeiten, mit Jesus zu leben und nicht nur zu genießen, weil das erquickt wirklich. Und vielleicht müssen wir uns dann von Dingen befreien, an denen wir hängen, von den Scheunen in unserem Leben, die Dinge, die uns viel Kraft kosten, die uns vielleicht viel Geld und viel Zeit kosten, vielleicht müssen wir uns davon trennen, damit wir das zurückgewinnen können, was im Leben wirklich glücklich macht, nämlich diese Gemeinschaft mit Jesus unterm Joch. Und ich finde das interessant, dass Paulus in Römer 12 diese Verse nennt und kurz vorher listet er die Gaben des Heiligen Geistes auf, die dazu da sind, dieses Reich, in das wir berufen sind, in dem wir arbeiten, ackern, gestalten und gärtnern sollen, um diese Aufgaben überhaupt ordentlich ausführen zu können. Und das ist doch cool. Wir kriegen Werkzeug an die Hand. Und wenn diese Königsherrschaft in Jesus tatsächlich aufgerichtet worden ist und wenn Jesus die tatsächlich jetzt gerade ausübt zur Rechten des Vaters, wenn er tatsächlich König ist, wenn er wirklich möchte, dass sich seine Herrschaft und sein Wille in unserem Leben manifestieren, wenn er das wirklich will, wenn er wirklich will, dass du und ich, dass wir Ikonen sind, dass wir alles tun, um Menschen dazu einzuladen, dieses Königreich, diese Herrschaft Christi kennenzulernen, wenn er das wirklich will, dann sind das eigentlich genügend Wenns, auf die wir eine Antwort finden müssen mit dann. Und das ist das, wozu ich euch einladen möchte. Ihr kennt all die ganzen Wenns. Ihr kennt sie viel zu gut. Aber was ist unsere Antwort, die mit dann beginnt? Dann will ich. Dann möchte ich. Überprüfen wir unsere Entscheidungen mal. In unserem Leben, in unserer Hingabe, fragen wir uns vielleicht mal, wie wir auf manche Dinge antworten würden, welche Entscheidungen wir treffen würden, wären wir schon im Himmel oder in dem, was wir für Himmel halten. Ich glaube, dein Wille geschehe auf Erden und in meinem Leben wie im Himmel. Das ist eine ganz, ganz praktische Aussage. Und ich komme zum Schluss mit dem Beispiel vom reichen Jüngling. Der kam mir nämlich noch so. Der hat Jesus gesagt, ich habe alles gemacht, ich habe alles erfüllt, ich habe das Gesetz gehalten. Ja, alles an Frömmigkeit hat er gelebt. Alles, was von mir erwartet wird, habe ich getan. Und dann sagte Jesus, was? Ja, wir können das nachlesen, aber ich umschreibe das mal. Ich glaube, dass Jesus gesagt hat, ey, wie cool ist das denn? So Typen wie dich kann ich gebrauchen in meinem Reich. Das ist cool. So Leute wie du, stark. Verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Ich habe das oft gepredigt und habe dann gesagt, Jesus hat das nicht wirklich so gemeint. Als ich da saß in der Predigtvorbereitung und lange, wirklich lange nachgedacht habe, ohne zu tippen, da habe ich mich gefragt, wieso habe ich das eigentlich so gesagt? Wieso ist dieser Anspruch, alles zu verkaufen und Jesus nachzufolgen, wieso muss ich den wegerklären? Jesus hat hier kein Gleichnis erzählt. Er hat einfach eine Ansage gemacht. Und manche denken, ja, die ersten Christen vor 2000 Jahren waren dumm, als sie diese ganze Radikalität gelebt haben, die Jesus gefordert hat. Aber wie wäre es denn, radikal Jesus zu folgen, uns von Ballast zu trennen, von dem wir uns Glück versprechen, um mit Nachfolge zu starten? Die Leute damals, vor 2000 Jahren, haben sich täglich getroffen, haben täglich in der Bibel gelesen, die es damals noch nicht gab, aber die haben über geistliche Dinge gesprochen, haben gebetet, haben zusammen geredet, haben Mahl gefeiert, haben sich um die Bedürftigen gekümmert, indem sie das, was sie hatten, untereinander aufgeteilt haben. Wow! Wie unausgewogen, wie unreflektiert, wie dumm kann man sein, das zu machen. Wie verrückt. Und ich glaube, die ersten Christen verstanden sich wirklich als verrückt. Die verstanden sich als verrückt, weil sie erlebt haben, wie es ist, wenn man aus dem Reich der Finsternis verrückt wird in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bete. Wir können aufstehen, weil ich segne euch gleich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das war der Anspruch für diese Predigt. Und Herr, das hört sich so an, als würde ich dich gerade hören, wie du Amen sagst, so sei es. Und ich möchte auch sagen, Amen, so sei es in meinem Leben, aber ich muss das lernen. Und ich möchte dich bitten, dass du mir dabei hilfst, Hingabe zu leben, mich dir ganz auszuliefern, immer mehr. Und ich möchte beten, dass du uns segnest, wenn wir in diese neue Woche gehen, als Bürger dieses Reiches, als Repräsentanten dieses Königs, dass wir leben, dein Wille geschehe. Auf Erden, in unserem Leben, so wie das im Himmel schon längst der Fall ist. Amen.